Hallihallo allerseits zu einer neuen Daily Game Episode. Mein Name ist Ariane Schriesner und ich bin zwar die einzige Frauenstimme, aber nicht alleine. Ich habe unseren Lieblingszahlenmenschen mit. Hallo Adnan.
Hallo.
Und meinen Eventpartner in Crime, den lieben Michi.
Hallo. Und nein, wir sind nie alleine.
Nein, als. Nein. Unsere tausenden Stimmen und Vögelchen, die wir im Kopf haben, lassen uns nicht allein.
Den entsprechenden Vögelchen reden wir gar nicht.
Ich lasse das so stehen.
Ja.
Wir haben heute mal wieder unsere Nostalgie-Reihe in petto und haben wieder Großartiges für euch vorbereitet. Unser lieber Michi hat unsere Liste wieder in eine richtige Reihenfolge gebracht.
Ja, ich habe mir gedacht, wir halten uns einfach an das bisher gut angekommene Muster mit die älteste Serie beginnt. Gott sei Dank habe ich Serie gesagt. weil in dem Fall darfst du anfangen, liebe Ari. Wir haben mich
Ja.
heute zum ersten Mal den Adnan dabei, wie wir vorausgesagt haben in einer der letzten Folgen. Was wir jetzt noch kurz dazu erwähnen müssen, ist, dass Sinan ist natürlich auch dabei, allerdings momentan nur im Geiste. Und den werden wir dann gegen Ende hin den Abschluss machen lassen. Allerdings nicht ganz so live, wie das jetzt vielleicht den Anschein macht. Aber nichtsdestotrotz ist er im Geiste bei uns. Also die blöden Kommentare kommen trotzdem, und sei es von mir oder per WhatsApp. Also ja. Und wir haben uns gedacht, gut, dieses Mal verraten wir euch noch nicht, welche Folge, welche Serie, die jeweilige machen wird, sondern wir lassen die Intros für sich sprechen. And here we go. Marching along as the song fills the air. Gummy bears bouncing here and there and everywhere. High adventure that's beyond compare. They are the gummy bears. Ich glaube, dieses Intro schießt einem sofort in die Kindheit. Ich hab Tränchen in den
Definitiv.
Augen. Es liegt nicht am Alkohol.
Denn diese Truppe ist uns wortwörtlich in unserem Wohnzimmer rumgehüpft, die Gummibärenbande. Bei uns in Österreich erst in den 90ern gelandet eigentlich, aber Mitte 80er bereits in den USA. Und die Serie hieß The Original Adventures of the Gummy Bears. Im Mittel.
Okay.
Ja. Frage an euch, Deutsch oder Englisch?
Vor allem Original Adventures. Was waren die Fake Adventures? Das waren dann die wir auf Deutsch gesehen Ja,
haben.
Disney hat sich die Tür noch offen gelassen für Prequels.
Achso, das könnte auch sein, ja.
Ja, vor allem Disney. Ich glaube, ich habe es lange nicht am Schirm gehabt, dass es überhaupt von Disney war.
Voll
Ich
nicht.
sehr wohl, weil, um
Wirklich?
deine Frage zu beantworten, ich habe es auf Deutsch gehört, also auf Deutsch auch gehört
Auch.
und gesehen. Und zwar im deutschen Disney Club, den es damals gab, und das war halt der klassische Samstagnachmittag, wo du hattest die Gummibären, Darkwing Duck, DuckTales,
Stimmt.
all
Genau.
die großartigen Serien, die uns so viele Folgen bescheren werden. Und seien wir uns ehrlich, man könnte eine einzelne Folge mit nur den Gummibären füllen, weil einfach ja da so viel dahinter steckt, ganz abgesehen von den ganzen Kindheitserinnerungen und Nostalgie pur. Nicht umsonst heißt es
Ja.
Nostalgie-Ecke hier. Ja, also wunderbar. Schöne Gänsehaut.
Ja, kurze Geschichte für die, die es vielleicht nicht kennen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, aber naja, die Generationen nach uns eventuell.
Also ich glaube, die Generation, die uns hört, kennt die Serie.
Ja.
Grüße gehen
Aber
raus an Lea.
im Mittelpunkt stehen eben diese Gummibären, eine geheimnisvolle, vergessene Spezies, die im Wald lebt und früher hochentwickelte Magie und Technik beherrschte. Denn durch ihren Zaubertrank und diesen Gummibärensaft konnten sie übermenschlich weit springen. Also da ging es immer so boing, 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 boing. Und was oft für wilde Verfolgungsjagden mit den gruseligen Bösewichten aus dem Königreich Dunwing sorgte. Und neben der Magie war aber auch vor allem das Herz der Serie, die Freundschaft, der Mut, der Zusammenhalt und auch ein bisschen kindgerechter Slapstick eigentlich. Und die Gummibärenbande war halt auch quasi ein kleiner Vorläufer für modernere Animationsserien, in denen dann die Abenteuer und die emotionale Tiefe eigentlich dann Hand in Hand gegangen ist. Geht. Ging. Setzt also
Das machen wir dann in
das
der
Ende
Post.
des Wortes. Ja, mein Hirn. Aber ja, die Gummibärenbande ist auf jeden Fall Nostalgie pur. Und ich habe
Oh,
auch
ja.
natürlich wie immer ein Fun Fact für euch mit diesbezüglich. Denn wie kann es denn auch anders sein als die Tatsache, dass die Gummibärenbande ohne Haribo gar nicht gegeben hätte?
Ja, macht Sinn. Ja, willkommen im Marketing.
Denn der Erfinder von der Gummibärenbande hat sich nämlich von seinen Kindern inspirieren lassen, die nicht aufgehört haben, Haribos zu naschen. Und dann hat er sich gedacht, was wäre es, wenn ich wirklich magische Gummibären geben würde?
Nicht wirklich. Die echten Gummibären sind die Auslöser für die Gummibärenbande-Serie?
Ja. Yep.
Oh mein Gott.
Weil die
okay.
Haribo-Gummibären eben in den 80ern anscheinend in den frühen 80ern schon nach in die USA geschwappt sind.
Okay.
Und eben ein Disney-Manager sich halt gedacht hat, meine Kinder essen den ganzen Tag Gummibären. I could do something with that.
Voll. Org eigentlich, ja.
Ja, so einfach geht das. Man kann sich von alles und allem inspirieren lassen.
Inspirieren lassen, wirklich.
Ja, und es ist halt auch spannend, dass die Gummibärenbande wirklich 1985 die erste animierte Serie von Disney war, die speziell fürs Fernsehen produziert wurde. Und das war dann eigentlich auch der Startschuss, wie die Serien wie DuckTales und Chip und Chap und was es dann auch alles von Disney gegeben hat.
War, glaube ich, der Start oder dann eben auch der Grund unter Anführungszeichen eben für den berühmten Saturday Afternoon, Disney Afternoon, den es
genau.
Disney auch zu uns geschafft hat, von dem her, wo eine Britney Spears und wie sie alle heißen, die Kindermoderatoren waren dieses Disney Afternoon Showteils.
Genau, und in Deutschland ist es dann eben in den 90ern auf RTL 2 dann gelaufen und hatte dort dann seinen Kultstatus. Und das ist, glaube ich, auch der Startschuss, wo wir dann damit in Berührung gekommen
ich bild
sind.
Ich bilde mir sogar ein, das war nicht RTL, das war sogar noch der Original-RTL am frühen Nachmittag. Wenn ich mich da jetzt so ein bisschen in den Nebeln der Vergangenheit
Die Gummibären,
bewegt,
die sind doch immer auf...
Das war RTL.
War doch immer ZDF, ARD oder so, oder? Das, wo der Disney Club gelaufen
ist. Also ich erinnere mich fix, das war später dann der Tigerentrip. Vielleicht war es ZDF, später dann sicher auch RTL. Kann sein, dann später natürlich Super RTL.
Ja, auf Super RTL ist dann eh alles gelaufen.
Da lief dann alles, ja. Ja.
Ich fand das halt auch so cool, weil es war halt auch was anderes, weil es eben in einer Fantasy-Welt war. Es war eine der wenigen Sachen, die halt wirklich viel mit Burgen und Magie und Rittern und fantastischen Kreaturen und war eigentlich wesentlich komplexer als viele andere Serien aus unserer Kindheit.
Und es gab mir diesen Zaubertrank, oder? Die hatten noch
ja,
diesen, genau.
Der hat sie ja rumhüpfen lassen.
Mit dem sie, genau, Gummibärensaft, mit dem sie dann rumgehüpft.
Genau.
Also ich find auch, es hat da schon einige andere Nuancen, komplexere Nuancen.
Ich hab eh letztens eigentlich meiner Kleinen versucht, das ein bisschen zu zeigen. Und sie ist aber leider nicht so reingekippt wie ich. Und ich habe dann, während ich geschaut habe, habe ich mir eigentlich gedacht, es hat schon ein bisschen Parallelen zu die Schlümpfe.
Ja, auf jeden
so
Fall.
Dieser Bösewicht, der versucht, den Saft zu klauen von den Bären, weil der halt irgendwie magisch ist und sie so besonders macht.
Genau.
Könnte man doch eins, das ist eins zu eins die Story von den Schlümpfen.
Voll,
ja, auf jeden Fall. Und das Helferlein war halt nicht Gargamel, die Katze, sondern Toadward,
ja,
der sein Herz so klein immer enttäuscht hat. Der war ja, obwohl er böse war, ja einer der süßesten Charaktere überhaupt. Und ja, Wie gesagt, allein davon reden. Es ist ja einfach, ist auch meine Go-To-Serie, wenn es einfach so jetzt nochmal einen typischen, okay, ist jetzt das falsche Thema bei Jungeltern, aber ich werde es fertig reden. Einfach mal so an einem Sonntag oder keine Ahnung, du denkst, okay, kein Bock auf irgendwas, das Wetter draußen ist so richtig scheiße, der Hund liegt mit dir auf der Couch, schnall Disney Plus ein, lass die Gummibärenbande laufen und schlaf einfach nur ein. Perfekte Serie.
Okay.
Ja, also ich habe mir sehr viele Feinde gemacht, aber.
Es war auch schön, dass eben die Serie so gut war, dass sie sogar 1986 für einen Emmy Award nominiert war.
Wow.
Und das zeigt halt eben, dass es Qualität und Popularität hatte, obwohl es eine Kinderserie war.
Und hat einfach einen echt catchy Song gehabt.
Ja. Das noch dazu. Die sind ja dann wirklich mit der Lore sehr weit gegangen. Ich glaube, so ab der zweiten oder dritten. Das ist immer so ein Ding. Im Original waren es 2 Staffeln wahrscheinlich. Bei uns, wie sie es dann aufgeteilt haben, 3, 4. Keine Ahnung, was deine Recherche gegeben hat. Also ich glaube, wenn wir jetzt rein von Disney Plus gehen, glaube ich, sind es 3 Staffeln, wo aber jede Staffel unterschiedlich viele Folgen hat. Und ab irgendwann war es dann, dass sie wirklich begonnen haben, Lore Stories reinzubringen, wie es dann eigentlich erst später, ja eigentlich viel später erst bei Zeichentrickserien oder Co. war, wo du halt wirklich immer wiederkehrende Themen hattest und unter anderem eben die Gummibären von davor, die ja verschollen sind, weil es sind ja die Gummibären, die ja da, um die es da geht in dieser Serie, sind oder denken, sie sind ja die Letzten und dann im Laufe der Serie kommt immer mehr hervor, nein, gibt's noch welche und die sind im entfernten Land und die finden sie dann und kommen neue dazu. Also da, was man natürlich erst als Erwachsener oder ich erst als Erwachsener geschnallt habe, dass da richtig, richtig viel Lore dahinter steckt auch.
65 Episoden in 6 Staffeln.
Okay, ja. Genau, ich glaube, da hat die erste Staffel noch relativ wenig, dann haben sie gemerkt, das ist doch erfolgreich. Und ja.
Aber ja.
Wobei ich sagen muss, die letzte Staffel ist es, glaube ich, die hat dann wieder an Qualität leider recht verloren, weil am Anfang waren sie doch diese 22 Minuten klassische Zeichentrickzeit, wo eine Story erzählt wurde. Und dann haben sie es irgendwie nur noch gemacht, du hattest in einer Folge so quasi 2 kurze Stories drin.
Mhm.
Und das hat dann leider schon sehr an, ja, doch an Qualität.
Ja, ich meine, du hast halt über die Staffeln hinweg immer auch 2 Teiler gehabt. Weil du hast teilweise, ja. wenn ich da jetzt auch nochmal durchschaue, die Staffeln, hast du immer wieder A, B und zum Beispiel die dritte Staffel hat bis auf 2 Staffeln waren die, bis auf 2 Folgen waren die alle 2-teilig.
Ich glaube, das war dann auch die Staffel, wo es eben begonnen
Staffel
hat
3.
mit dieser Entwicklung der Lore im Hintergrund.
Mhm.
Gab dann auch noch die, ich glaube, sie hieß sogar Morgana als neue Böse, die dazugekommen ist, auf die der Ixion dann insgeheim gestanden ist, was dem Toadwort wieder nicht gepasst hat. Also, sie haben sich dann schon sehr viel einfallen lassen. Das auf jeden Fall.
Ja, also, ich kann nur sagen, es ist immer wieder schön zurückzukehren und das anzuschauen. Lady Bane war die böse Zauberin.
Lady Bane, okay, das hätte ich jetzt bei keinem Pubquiz gewusst. Das hätte ich nicht mal erraten. Und wie gesagt, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass die Serie nicht in der Wiedergabeliste bei Disney Plus ist bei mir.
Ja.
Einen Lieblingsgummibären oder Gummibärin? Gummibärin, das klingt irgendwie egal. You know what I mean.
Gute Frage. Ich muss, glaube ich, wirklich sagen, Gruffy.
Ich wollte gerade sagen, meiner war es auf jeden Fall Gruffy.
Ja, als Kind hätte ich wahrscheinlich noch gesagt Sunny oder Zumi. Aber Sunny. Je älter ich werde, ich erkenne mich einfach nur noch in Gruffy.
Ja. Haben Voll. Wir nicht alle ein bisschen einen Gruffy in uns?
Voll. Oh ja, oh ja.
Vor allem als Wienerinnen. Ja. Wienerinnen und Wiener.
Und heute ist erst Mittwoch.
Also. Nein, aber dadurch, dass ich halt auch sehr gerne MacGyver geschaut habe, war halt der Gruffy auch cool, weil er halt eben der Ingenieur war unter den Gummibären und halt immer so coole Sachen gemacht hat.
Das stimmt, ja. War er nicht doch einer der ersten? Also ich habe es natürlich damals sehr selten bis kaum auf Englisch gesehen. Das kam dann erst später. Aber im Deutschen hatte er doch einen leichten Zisbler, oder? War er nicht sogar einer der... Einen leichten Zisbler. Hat doch leicht gezispelt beim Reden. Hm. Wenn ich mir jetzt nicht einbilde, nicht sogar einer der ersten so quasi Helden mit so ein bisschen ja Sprachfehler, wenn man das so ausdrücken möchte. Hm. Was dann auch zeigt hat, hey, ja, trotzdem ganz normal, ganz cool und trotzdem ein cooler Gummibär.
Habe ich jetzt nicht so am Schirm.
Ich meine, wir werden es nachrecherchieren.
Ja.
In einer der nächsten Folgen gibt es die Antwort.
Vielleicht hat es einfach das deutsche Synchronsprechen.
Ja, da bin ich mir eben nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur in der deutschen Fassung ist oder auch im Englischen. Ich könnte es jetzt echt nicht sagen. Und nein, wir drücken jetzt nicht auf Pause, schauen nach und kommen wieder her. Wir werden es in einer der nächsten Nostalgie-Episoden auflösen, versprochen.
Oder im Laufe der Episode werde ich einfach hinten am... Ich werde das jetzt einfach nachrecherchieren und werde am Ende sagen, so, und jetzt haben wir die Lösung.
Stimmt, dann bist du das Outro. Wenn alle glauben, die Folge ist vorbei, dann ist so, haha, wir haben's.
Oder nein, wir werden die Auflösung in unserer Steady-Episode raus. Nein. Wir haben noch keine.
Stimmt. Aber war vielleicht könnten, ein netter Teaser. Wir könnten dran arbeiten. Dum, dum, dum.
Ja.
Ja, die Gummibärenbande. Einfach, ja. Spitzenthema, also als du mir geschrieben hast, was wird's? Und du hattest jetzt zwei zur Auswahl.
Ja.
Und was, ich meine, die Antwort ist, wenn du Gummibär sein kannst, dann sei Gummibär. Also mehr Kult.
Ich meine, meine Liste ist sowieso endlos, das
ja.
Ist eh klar. Somit habe ich halt immer ein paar im Petto und lasst euch einfach aussuchen, weil das macht halt auch mehr Spaß. Spaß!
Ich finde, macht's. Es ist so ein grandioser Gegensatz zu dem, was noch kommen wird. Ach, ich liebe es, diesen Spaß-Band aufzubauen. Und so
ich muss aber auch sagen, es war auch ein Vorreiter für die Serie.
Das ist richtig, ja. Das stimmt.
Ich habe es nämlich sogar gerade gelesen.
Ich glaube, es gab nämlich so das ein oder andere Gimmick drin in der Serie, die später noch kommen wird, die darauf anspielt. Das macht richtig Spaß.
Ja.
Magst du uns noch was zu den Gummibären erzählen? Ich mag dich da jetzt nicht abwürgen, weil anscheinend ist die Serie für uns alle so grandios, weil uns fällt immer noch was dazu ein und da noch was, aber sonst wird die Folge, glaube ich, 3 Stunden lang.
Ja, du, ich brauche nichts dazu sagen, dass es halt natürlich auch dieses, da habe ich sowas Geiles auf meiner Zunge gehabt, aber jetzt ist es weg. Weil, wenn etwas quasi gemästet wird und man aus dem helft's mal, wurscht auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, mir fällt gerade dieser sensationelle...
Du wolltest die goldene Gans nicht weiter...
Ja, man, auf man jeden Fall,
keine Gans, das stimmt
es gab
nicht.
Zahlreiche Gummibärenprodukte noch, Bücher, Figuren, Comics und das war halt ein Franchise der 80er und 90er im Prinzip. Also
das heißt, es gab fix die McDonald's Happy Meal Figuren.
Ja, 100%.
Ich spiele es mir auch ein, ja.
Ich glaube, ich hatte
es sogar. Es gab DuckTales, es gab fix die Gummibärenbande auch.
Ja.
DuckTales gab es, ja. Gummibären. Aber komisch, dass die Haribos dann nichts mit denen gemacht haben eigentlich, oder?
Ja, vielleicht nur in Deutschland nicht, weil die hatten ihren eigenen Goldbären, den blonden Herrn Gottschalk.
Herr Gottschalk, ja.
Genau. Ich überlege gerade, wie man da jetzt noch von... Das Segway schaffe ich nicht.
Nein, das geht sich nicht aus.
Das geht nicht.
Nein. Aber jetzt kommen wir von einer Fantasy-Welt in eine Sci-Fi-Welt. Und zwar hat der liebe Adnan was für uns vorbereitet. Und jetzt hört ihr gleich das Intro. Hm. Ich weiß nicht, irgendwie klingelt da gar nichts bei mir. Aber Adnan, erzähl uns mal ein bisschen. Ja.
Also, da bekomme ich schon die Gänsehaut. Also wenn dieses futuristische Haus durch den Bildschirm knallt und dann die Fahrzeuge rausfahren. Also für mich war das eine der coolsten Serien. Und ich habe mich bewusst für die entschieden, weil wahrscheinlich einige das nicht kennen oder wenige kennen. Da die Serie auch nicht so lange gelaufen ist, muss man fairerweise sagen. Es gab nicht mal 80 Folgen. Aber die hatten es in sich. Michi lacht schon.
Entschuldigung, ich bin noch beim Intro hängen geblieben. Das ist das 80er-lastigste Intro, das ich je gehört habe. Ja,
die Techno-Töne.
Sie könnten am Strand Volleyball spielen und das würde passen. Aber entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Aber das ist cool, weil wir hatten vorhin über ja deutsches und englisches Intro gesprochen und diese Serie hatte ein französisches Intro, denn die Serie war eigentlich eine französisch-amerikanische Serie. Und vielleicht habt ihr diese eine Sendung auf Netflix gesehen, die ja viel über Spielzeug aus den 80er Jahren gesprochen hat.
Spielzeuge, die unsere Kindheit bedeuteten oder so.
Irgend sowas, ja genau. Ja. Und die haben da ja einen wichtigen Punkt gesagt und das trifft auch auf Mask zu, nämlich damals hat man solche Zeichentrickserien ins Leben gerufen, um eine Spielzeugreihe auf den Markt zu bringen. Also man Masters hat quasi
Universe, ne?
ZB, genau, oder Turtles und all die sind ja eigentlich durch diese Kombinatorik entstanden. Und Mask war auch so eine, also kurz einmal, worum geht's überhaupt bei Mask? Also Mask steht für, ist eine Abkürzung, deswegen die Punkte zwischen den Buchstaben, für Mobile Armored Strike Command. Das war die Geheimorganisation, die für das Gute gekämpft hat. Und das Böse, also das quasi das Gegenstück von Mask oder gegen die sie gekämpft haben, war Venom, was einfach für Vicious Evil Network of Mayhem steht.
Die 80er waren so klasse.
Zu geil, oder? Weil Mayhem war der Name von dem Bösewicht. Ja. Nämlich Miles Mayhem noch dazu.
Ah, ja.
Ja, also der Miles Mayhem war der Gründer von Venom und der ihm die Welt Macht an sich reißen wollte. Und Matt Tracker war der Anführer von Mask. Mhm. Und das Coole an Matt Tracker war, dass er eigentlich, und mit dem hat man sich dann identifiziert, war nämlich sein Sohn, Scott Tracker, der den T-Bob hatte. Und der T-Bob war, ja, es war ein, das für ein R2-D2 für Arme, würdest du jetzt sagen, Michi, gell?
Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich eher mit Chopper verglichen.
Ja, genau. Also, war halt auch so ein, ja, ein Roboter, mit dem er sich das Gott dann durch die Gegend bewegt hat. Und das war halt dann quasi so, man hat dann die Serie viel durch seine Augen mitbekommen und war dann halt als Kind in diesen ganzen Abenteuern drin. Und das war eigentlich das Coole. Und die Serie hieß Mask, weil sie trugen halt alle Masken, wortwörtlich, also Helme, die gewisse Fähigkeiten hatten. Und diese Fähigkeiten wurden dann auch noch ausgebaut durch ihre Fahrzeuge, die alle sich mindestens zwei verschiedene Fahrzeugarten verwandeln konnten. So ein Motorrad wurde zu einem Boot oder ein Flugzeug wurde zu einem Panzer und ein Riesentruck wurde zu einer Powerstation. Also es gab so verschiedenste Sachen und das war halt das Coole an dem Spielzeug, weil man konnte dann man hatte die Fahrzeuge, man hatte die Figuren und die Fahrzeuge konnte man umwandeln und dann sind die herumgesprungen, das waren auch so viele Spielzeuge, die dann noch so verschiedene Funktionen hatten. Also das war recht cool. Und ja, warum 75 Folgen? Es war dann eigentlich so, dass die erste Staffel 65 Folgen hatte, die halt rein Kampf gut gegen böse war. Und dann haben sich die Serienproduzenten gedacht, in der zweiten Staffel machen wir was anderes und sind dann von dem Kampf gut gegen böse auf eine Rennfahrzeugserie gewechselt und haben dann quasi die Guten und die Bösen, also die Masks und die Venoms, dann gegeneinander Rennen fahren lassen. Und das kam überhaupt nicht gut an, so dass die Serie nach 10 Folgen bereits eingestellt wurde. Also die zweite Staffel. Und dann ging es leider nicht mehr weiter. Also man wollte einfach dieses Gut gegen Böse Spiel anscheinend nicht mehr weiterspielen. Sie wollten natürlich mit der zweiten Staffel eine neue Spielzeugreihe einführen und das waren halt dann die Rennfahrzeuge. Die waren eigentlich auch cool, die Fahrzeuge, aber serientechnisch war es halt der Tod. Wie viele andere Marken wurde auch, also die gegründet wurde die Serie von der Firma Kenner, die dann später, wie viele andere Marken, dann auch von Hasbro aufgekauft wurde. Mhm. Hasbro, also Hasbro war unter anderem eben Transformers ist von Hasbro. Und also das war ja die Großmacht, sage ich jetzt einmal, in der damaligen Zeit. Und oder ist jetzt wahrscheinlich heute auch noch teilweise.
Hat sich nicht viel geändert.
Hat sich nicht viel geändert, gell, glaube ich ja.
Also, nee, ja, nur mehr alte weiße Männer.
Aber das Coole eigentlich an fast allen Serien in den 80ern und war, dass die Serien immer, und das war halt auch bei Mask, die Serie hat einfach nicht geendet im Sinne von, man hat, der Kampf ist aus und ist es aus, sondern es gab dann immer diesen Abspann oder diesen Abschluss noch, so die letzten 30 Sekunden, wo dann die Charaktere etwas Gutes an das Publikum, nämlich die Zuschauer, mitgeteilt haben und gesagt haben, hey, schau doch auf die Ampel, bevor du über die Straße gehst oder sowas in der Richtung.
Das ist auch wie bei Masters of the Universe. Hey, sei kein Arsch, du musst doch andere beachten in deinem Leben.
Ja, voll. Ja. Es war immer ein Learning-Effekt dabei. Ja, das klingt jetzt lustig, aber es war wirklich so, wo man gesagt hat, man weiß, man macht diese Sendungen für Kinder und die schauen das und dann sollen sie doch auch was dabei lernen und nicht einfach nur Baby Shark singen, so wie heute. Also es ist dann schon ein bisschen ein Unterschied gewesen in den Damen. Zeichentrickserien, ja. Also definitiv ein sehr cooles Erlebnis gewesen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Also für mich und auch ein Punkt von den 80er-Serien, also die Intro-Songs, die waren einfach viel, viel, viel cooler.
Mit einem 2025 Auge zurückgesehen und mit ganz viel Nostalgiefaktor, ja. Aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt gerade wieder gehört. Ja, könnte direkt das Top Gun sein.
Könnte, ja, voll. Ja, das stimmt.
Also.
Kommt.
Aber ja, man weiß durch den Song schon einmal, was die Serie bietet. Also, das ist jetzt keine große Überraschung. Ich meine, ja, man sieht
auch die Bilder Crusaders, und die Masken. Ja. Genau. Und dann singen sie auch über die Masken und genau. Und das ist eigentlich alles dabei in dem Song. Hast du alles erklärt? Hast du ja, das Spielzeug gehabt?
Nein, Hast du im Schirm, wann die bei uns lief? Weil ich kann mich erinnern, es gab
Mask. Es war sicher noch in den 90ern auch gelaufen.
Ich muss auch sagen, ich hatte
das Motorrad, was zum Hubschrauber wurde, das weiß ich noch. Ja.
Okay. Nein, also Mask, ja, ich kannte es. So ganz dunkle Erinnerungen, so Spielzeugladen-Ding, waren halt immer eher die Masters of the Universe wirklich sehr präsent. Es gab sehr dann auch präsent, die Mask, ja. Aber ich hatte auch mehr Zugang zu Masters of the Universe und habe auch von der Serie mehr gesehen. Ich kenne die Serie, aber irgendwie die...
Also ich habe Mask, ich kann mich auch noch erinnern, das ist ein guter Punkt jetzt, wo du das ansprichst. Ich habe Mask eigentlich auch erst auf Englisch gesehen, weil da gab es früher jeden Samstag und Sonntag die Fun Factory auf Sky TV. Das war so ein englischer Kanal. Okay. Und es war ein englischer Kanal, auf dem immer die Serien am Samstag, am Wochenende liefen. Es war immer so ab 6 Uhr in der Früh gab es nur Zeichentrickfilme.
Also Cartoon Network für...
Genau, das war damals, vor Cartoon Network war das noch, glaube ich, ja. Weil Cartoon Network ist ja erst in den 90ern,
Anfang der 90er erinnere ich mich, dass der erschienen ist, ja. Also
und
bei uns.
Dann habe ich also Transformers und Mask und ich glaube auch Saber Rider, die habe ich alle erst auf Englisch gesehen über dieses Sky TV, oder Fun Factory, glaube ich, hat das geheißen, auf Sky TV. Oder Sky Channel hat das geheißen, jetzt habe ich es, ja. Weil da gab es auch die coole DJ Cat Show. Habt ihr die gekannt, die DJ Cat Show? Weil da war nämlich die habt ihr nämlich sicherlich gekannt, die Linda de Mol.
Ja, natürlich.
Hat auf Sky, hat auf
Hallo, Tisch,
hat eine, genau,
was
hat
bei der Traumhochzeit.
Die hat bei der DJ Cat Show angefangen gehabt, als Moderatorin, und sie hieß DJ Cat Show, weil das war eben eine Katze, also es war ein Kostüm natürlich von irgendjemandem, und mit dem DJ war dann sie immer in der Sendung, und das war ja immer so, wo die dann zuerst gequatscht haben, irgendein Blödsinn, und dann kam der Zeichentrick. Ja, und dann kam das ja später auf RTL, kann ich mich erinnern. Mask war dann auf RTL und die hatten ja immer diese riesigen Verpackungen, weil du Spielzeugladen gesagt hast, weil da gab es einen Truck und dann diesen riesige Flugzeug, und das hast du ja als Kind nicht einmal zu Weihnachten wünschen dürfen. So teuer war das Zeug, ja.
Ich brauch's dir nicht sagen, aber geh einfach mal bei einer Con durch die Läden, ja, und schau dich um.
Richtig.
Wow.
wow, also heute kann ich mir das nicht leisten. Damals schon gar nicht, heute schon erst recht nicht. Also ja, also es ist sicherlich ein
Cartoon Network ist übrigens 92 gestartet, um das zumindest 92. Zu beantworten.
Okay.
Ist 92. 92 gestartet.
Ja, Mask 1987 Erstausstrahlung auf RTL Plus.
Okay. Ja, es war schon in den 80ern noch.
Ja, das war, okay, ja, nein, das ist wirklich an mir vorbeigegangen.
Also eigentlich eh zwei Jahre, nachdem es rausgekommen ist.
Eigentlich relativ bei schnell, mir, ja, 85.
Danke, ich weiß, ich sehe so alt aus, aber es geht sich trotzdem nicht aus. Ich war erst 3 Jahre, als es rauskam. Also ich konnte es gar nicht sehen. Ja. Wie gesagt, ich kannte es von Hören sagen. Und mein Gott, seien wir uns ehrlich, Österreich ist sowieso immer ein bisschen weiter hinten nach, bis einmal da was weitergeht und bis was nachkommt.
Über die Alpen kommt, ja.
Dementsprechend, Anfang der 90er, wie gesagt, bei mir war auf jeden Fall viel mehr Masters of the Universe, also hier in den Masters of the Universe im Fokus. Mask, ja, aber...
Ja, Masters of the Universe, da müssen wir sicherlich eine eigene Folge machen.
Ja,
pfuh, geht sich nicht als Segment aus.
Ja, wir können es anteasern, aber egal, was da... Ach, in die Produktion gelaufen, also ja, sehr, sehr ähnliche Geschichte, wollten ja auch eigentlich nur um die Verkäufe von Barbie zu stoppen oder zu erreichen, haben sie Masters of the Universe erfunden, ja, genau. Das Patriarchat, na toll, ne, aber egal, wir schweifen ab. Hattest du Zugang zu der Serie, Ari, oder ist das auch eher so?
Okay, ich habe jetzt, während der Adnan das erzählt hat, habe ich mir ein bisschen versucht, reinzuschauen und die Bilder kamen mir schon bekannt vor. Also ich habe das sicher auch geschaut, weil du halt eben den Nachmittag quasi vom Fernseher verbracht hast und eh alles geschaut hast, was kommen ist. Somit 100% habe ich es gesehen.
Also ich weiß, wir haben auch relativ spät damals noch Kabelfernsehen und so gekriegt. Das war dann immer so, wenn wir bei meinen Paten auf Besuch waren, die hatten Satellit und da war dann halt immer, gerade wenn du am Wochenende auf Besuch warst, am Samstag, egal was du irgendwie gesehen hast, was, ja, Beastmaster und schieß mich so, Captain Future und alles Mögliche, das hast du natürlich aufgesaugt wie ein Schwamm, wenn du es daheim nicht hattest. Da lief sicher das ein oder andere Mal Mask, aber wie gesagt, was halt wirklich hängen geblieben ist, war Masters of the Universe und ja, geht halt auch mehr in die Fantasie-Riege, wenn auch ein bisschen futuristisches dabei ist, aber war einfach mehr meins. Da kann ich mich erinnern, da habe ich, glaube ich, sogar noch bei meinen Eltern Castle Grayskull, wenn es nicht der Keller komplett zerstört hat. Also mit ein paar Figuren. Das war so eines der Weihnachts-Highlights, das weiß ich noch. Aber jetzt haben wir es echt geschafft, von Mask wegzukommen und ich habe mehr über Masters of the Universe gesprochen. Aber wie gesagt, ist leider bei mir nicht so sehr hängen geblieben, aber nichtsdestotrotz eine Kultserie der 80er Jahre, ne?
Absolut. Ja, gehen wir weiter.
Jetzt jumpen wir.
Let's do it, ja?
Verlassen die Hightech-Welt und gehen eigentlich ein bisschen ins stillere, düstere. Die Schatten werden länger, die Stadt schläft nie. Und
nein, ich mache nicht Elisabeth, das Musical.
Lauert zwischen den Häuserschluchten. Michi, let's start the intro.
Batman. Also wer es nicht erkannt hat, abschalten und nach Hause gehen. Allein dieses Intro, was das, boah, es ist gleiches Level wie Gummibärenbande und trotzdem auf einem ganz anderen Niveau, was das auslöst. Allein wenn man nur schon das Warner Brothers Logo sieht, das sich verwandelt in zwei leuchtende Lichter und dann im Grunde ja eigentlich das Danny Elfman Team aus dem Film, das abgeändert wurde für die Serie, und wer es jetzt noch immer nicht erkannt hat, really. Also es geht natürlich bei mir um Batman, die Animated Series, die, glaube ich, nicht nur von mir, sondern von sehr vielen als eigentlich das beste Batman-Produkt in den letzten, ich sag's wie es ist, Jahrzehnten gehandelt wird, nach wie vor. Es ist einfach, was mit dieser Serie gemacht wurde oder geschaffen wurde, ist jetzt im Nachhinein gesehen eigentlich wirklich unglaublich. Gerade, ja, Das Ganze hat begonnen 1992 aufgrund von dem riesigen Erfolg von Tim Burtons Batman und man erkennt schon sehr viele Parallelen. Also es ist schon ein das, also diese Mischung, es wirkt zeitlos. Du hast Flugzeuge aus den 40ern, Autos aus den 70ern, Technik aus der Zukunft. Also du hattest Computer in einer Welt, wo es überhaupt nicht reinpasst. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, Funktelefone oder Handys, das könnte ich mir jetzt nicht erinnern. Aber egal, darum geht's auch gar nicht. Sie haben eine wirklich ganz eigene Welt und einen ganz eigenen Stil geschaffen, der sich dann auch durchgesetzt hat und der so quasi Dark Deco-Stil genannt wurde. Und wisst ihr, was das Geheimnis von diesem Stil war?
Na?
Sie haben auf schwarzem Papier gemalt.
Ha.
Deswegen sieht die Serie so düster und dunkel und genial aus, wie sie aussieht. Sie haben einfach schwarzes Papier genommen und da einfach drauf gemalt, dass sie
geil.
Einfach alles so richtig hinkriegen. Und ja, wie gesagt, Warner Bros. Wollte eine hochwertige Animationsserie produzieren und sich aber deutlich von dem damaligen Kinderfernsehen, und wir haben es gerade vorher erwähnt, also Cartoon Network und so, das ist ja alles andere als düster, das war ja wirklich knallbunt und laut und Ding und oh, all ja. Das war Batman The Animated Series nicht. Mhm. Und die wollten halt wirklich einen Strich drunter machen, sagen, sie wollten was anderes und ein junges kreatives Team mit Bruce Timm und Eric Radomski haben eben mit dieser Noir-Vision dann wirklich überzeugt und durften quasi diese Serie machen. Und wie gesagt, es sind handgezeichnete Hintergründe auf schwarzem Papier. Einfach, dass die Schattenwirkung besser zur Geltung kommt.
Okay.
Und seien wir uns ehrlich, man muss sich nur anschauen, sei es jetzt irgendwo auf YouTube oder irgendwas, sich kurze Ausschnitte, jede Folge hat halt wirklich ausgeschaut wie ein bewegtes Gemälde. Also das war Kunst und das ist jetzt nicht übertrieben und ja, ich bin so euphorisch, was die Serie betrifft, aber da ist halt wirklich, das also ist was anderes als Kunst zu nennen,
ja.
wäre nicht gerecht. Und es ist halt wirklich stilistisch, ich würde fast so weit gehen, sagen, irgendwo zwischen Hitchcock und Expressionismus. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Und eigentlich absolut nichts für Kinder.
Nein.
Wenn man ehrlich ist. Also ich habe die Serie geliebt, nach wie vor. Ich war irre froh, als es dann hieß, so, die Serie kommt jetzt auf Blu-ray. Und
Seien wir uns ehrlich, wir haben das ja schon in den letzten zwei Nostalgie-Episoden herausgefunden. Die Serien, die wir geschaut haben, würde man heutzutage nicht für Kinder freigeben.
Auf keinen Fall.
Allein die Sachen, die uns der Sinan erzählt hat.
Ja, aber so fair muss man sein, die Serien, die der Sinan uns bisher erzählt hat, kannten wir beide nur peripher.
Ja. Aber jetzt darüber zu hören und was wir als Kind alles gesehen haben, holy shit, nein.
Ja, also
das würde ich meinem Kind in dem Alter, wo ich es gesehen habe, never ever zeigen.
Also ich wiederhole mich gerne dafür, was wir gesehen haben, wie oft wir es gesehen haben, sind wir relativ gut geraten.
Ja.
Also es hätte wirklich schlimmer enden können. Was, glaube ich, auch irrsinnig viel ausgemacht hat für die Serie und das hört man oder merkt man einfach schon in dem Intro auch, ist diese fucking Filmmusik. Und ich nenne es jetzt einfach Filmmusik, weil es ist nichts anderes. Den Soundtrack für den Tim Burton-Film hat Danny Elfman gemacht. Kennt man dann durch weitere Filme auch. Also wirklich großartiger Komponist, den man sich dann aber nicht unbedingt hat leisten können für jede Episode und für die komplette Serie. Und ist dann zu einer Frau gegangen, einer gewissen Shirley Walker. Und man muss sagen, sie ist, was das dann betrifft, was sie gemacht hat, eine Pionierin in dieser Branche gewesen, weil die ist hergegangen, hat das Thema von Tim Burton genommen und ihr habt das gerade gehört im Intro, man hört keinen Unterschied. Es klingt einfach nur besser angepasst für die Serie und ist einfach, ja, genial.
Was lernen wir daraus? Frauen machen alles besser.
Anders.
Entschuldigung. Da muss das sein.
Ich weiß, der war auch super aufgelegt, also die Vorbereitung. Ja, weil sie hat sich einfach nichts geschissen und hat dann einfach gemacht und gesagt, okay, sie macht jetzt ihr Ding. Und Fun Fact, was glaubt ihr, was sie noch für einen Soundtrack gemacht hat. Ihr habt ihn alle gesehen.
Okay, welchen?
Habt ihr irgendwas total Absurdes?
Mhm.
Sag es.
True Lies.
Was?
Was?
Geil.
Ja, der hat den Soundtrack für True Lies geschrieben. Ja, aber großes Orchester für jede Episode hat sie einfach sich einmal auf die Stirn geschrieben und ins Repertoire auf jeden Fall, ja. Weil es gab halt wirklich für jede Folge eigene Themen. Da hatte natürlich Batman 1, Catwoman 1, Joker 1, nice. Harley Quinn, die extra für Batman The Animated Series geschaffen wurde. Die gab es vorher nicht. What? Harley Quinn ist heute nur die Harley Quinn, die man kennt, durch diese Serie.
Oh, shit.
Weil die Aline Sorkin, die Harley Quinn synchronisiert hat im Original, die hat, ja, irgendwann hat die mal eine Skizze zeichnet, irgendwas, das haben die Animateure ist im Urlaub, warte mal, haben die Zeichner entdeckt und haben sie gedacht, hey, eigentlich geil, haben das umgesetzt und daraus hat sich dann die Harley entwickelt, die man heute kennt, die ja mittlerweile auch schon, ich glaube, in der 5. Staffel mit einer nicht jugendfreien Animationsserie mittlerweile bei HBO Max läuft. Yeah. Also, aber die wirklich gut ist, also die empfehlenswert ist. Und das geht alles auf die Batman Animated Series zurück. Wahnsinn. Also ja, wie gesagt, es ist, ich weiß nicht, inwiefern ihr die Serie noch so im Kopf habt, wie ich das habe, aber es gibt natürlich eine der berühmtesten Folgen, sage ich jetzt mal, ist wirklich die mit Mr. Freeze, die ja den Kanon für Mr. Freeze neu geschrieben hat. Die ganze tragische Backstory mit seiner Frau, die stirbt und die er quasi nicht sterben lassen möchte und die er in diesem Kühlbecken aufbewahrt, ist das die Origin, die erste Story, wo es so erzählt wurde, in der Animated Series. Und das wurde dann sogar in die DC Comics offiziell als quasi Kanon für Mr. Freeze übernommen, weil es einfach so gut war.
Okay.
Und es stimmt, also man hört einfach, man hört die Kälte in der Musik. Es ist einfach unglaublich. Also wenn ihr es findet, schaut es mal online. Es gibt Möglichkeiten, dass man Folgen quasi nur mit Soundtrack hört. Bild und Sound, es ist ein Traum. Also, ja.
Ich glaube, das hört man an deiner Stimme, mein Schatz.
Da wundert mich sich nicht, dass ich dann einfach so ein Soundtrack-Fan wurde, was instrumentalen Soundtrack betrifft, weil das halt einfach wirklich grandios ist. Also das ist ein Spitzeneinstieg für Leute, die sagen, hey, mein Kind soll mehr Oper oder so, ich später hören. Also Opern mag ich trotzdem nicht, aber Original Soundtrack und klassische Konzerte, her damit.
Das tut gerade der Soundtrack von Clair Obscur für mein Kind. Clair Obscur Expedition 33 Soundtrack läuft bei uns derzeit.
Der ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut.
Ja. Und meine Kleine hat schon dazu so gewippt, Stevie Wonder Style.
Irgendwo muss das Klavier ja sein. Okay, egal. Apropos Klavier. Nein, das ist egal. Nicht ganz Musik, aber noch wichtiger, die Stimmen. Einfach legendär, was da gemacht wurde. Was ich leider erst sehr viel später dann mitbekommen habe. Ich meine, wie gesagt, als Kind habe ich die Serie sowieso geliebt. Es ist Batman, es ist cool. Und wenn du in ein Alter kommst, wo du doch sagst, okay, du schaust die Serie also auf Englisch und kriegst überhaupt einmal mit, was da im Hintergrund abläuft. Weil niemand Geringeres als Mark Hamill, Mr. Luke Skywalker himself, hat seinen Durchbruch als Synchronsprecher mit der Rolle als Joker gehabt. Joker
gemacht, ja.
Sämtliche Joker, die nach dieser Serie oder während diese Serie produziert wurde und rauskam, wo der Mark Hamill involviert war, haben sich an diesem Joker orientiert. Sogar der Joker aus Dark Knight hat sich orientiert an Mark Hamill, an einfach das Manische, das ikonische Lachen, alles, was man jetzt so kennt, das war Mr. Luke Skywalker, Mark Hamill himself.
Ja, der hat ja dann auch in der Serie Gotham mitgespielt, also nicht den Joker, aber er hatte dann eine andere Rolle, in der er einen Bösewicht gespielt hat in der Serie.
Hat er nicht sogar den Vater des eventuellen Jokers. Gespielt?
Ja, richtig.
Ja, das richtig. Das hat sich sehr eingebrannt.
Ja.
War eine interessante Serie. Und das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es
vielleicht war. Nein, ich fand sie gar nicht so schlecht. Ja. Nicht so schlecht.
Gotcha.
Aber die, jetzt wo du das gesagt hast, der Mark Hamill hatte den Joker noch wo gesprochen. Nicht nur dann
in den Spielen.
Ja, genau.
In der Arkham-Reihe.
In der Arkham-Reihe, genau.
Ja. Genau, und das geht halt alles zurück auf das, was sie Anfang der 90er geschafft haben.
Ja, das ist, da sieht man halt, wie sehr uns echt gut gemachte Sachen so weiterprägen können und generell alles weiterprägen können. Wenn ihr sagt, dass jeder Joker quasi ihn als Vorreiter nimmt und sich an ihm orientiert. Und das, wenn man bedenkt, dass es halt einfach eine Animationsserie ist, quasi, die den Grundstein legt für alles, was jetzt im 21. Jahrhundert noch zu sehen ist, das sagt halt schon viel aus über eine Serie.
Auf jeden Fall, du kannst sie heute einfach noch schauen. Also sie ist nach wie vor genial. Und wie gesagt, es lief zwar in der Serie eben, aber die Inhalte und Themen waren alles andere als kindergerecht. Also eigentlich hat es da
die
alles.
Die ganze Batman-Serie, also die ganze Batman-Story.
Das Thema Verlust, psychische Gesundheit, Rache, Vergebung, das waren alles Elemente. Ich meine, gut, es wäre gelogen. Ich meine, wie alt war ich, wie ich das gesehen habe? So um 8, 10 herum. Natürlich kriegst du es trotzdem irgendwie hin, um was geht. Und da hast du dann einfach so, und wie gesagt, gerade die Folge auch mit Mr. Freeze, das Heart of Ice hieß die Folge. Die nimmt dich emotional mit. Das ist einfach eine grandiose Geschichte. Dann die Story, wie Clayface zu Clayface wird, eine Doppelfolge. Ich weiß noch, ich hatte das Video daheim, also die VHS-Kassette für alle Jüngeren, die nicht wissen, was eine VHS-Kassette ist. Das waren die Dinger, die man sich bei Blockbuster ausgeborgt hat. Also Netflix damals. Und ja, also es war, du hast doch kein Schwarz-Weiß gehabt. Das sind jetzt nur Böse und das sind die Guten. Das alles war irgendwie schwarz-weiß und im Grauen, also ja. Einfach eine wirklich grandiose Serie, die sehr viel gemacht hat. Natürlich gab es, also Nachahmer nicht, aber ich glaube, es war dann mit Batman of the Future, war so quasi die offizielle Fortsetzung dann der Serie, wo wieder der Bruce Wayne, der quasi in der Animated Series den Batman gespielt hat, da dann weiterkam. Habe ich leider nie so verfolgt, soll trotzdem auch eine, also gleich danach, irrsinnig gut sein. Kann ich jetzt leider nicht so beurteilen. Ich habe es zu wenig gesehen. Aber wie gesagt, da sind auch die Kritiken sind voraus. Also die sagen auch, das gehört einfach zu den besseren.
Wirklich? Okay.
Serien. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich mir auch nicht gedacht.
Hätte ich mir nicht gedacht. Story,
wie dieser einsame Bruce Wayne, der dann wieder jemanden findet, der Batman sein kann und wie weit der dann halt auch geht, um den zum Batman zu machen. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, weil ich glaube, da kommt relativ viel auch raus. Bitte?
Was ich generell an die ganze Batman-Aufmachung von der Storyline her mag, ist die Storytelling-Sichtweise, wie gut durchdacht auch die ganzen Antagonisten sind, im Sinne von, wie die Story erzählt wird und wie die aufgebaut sind und so weiter. Und du lernst eben nach und nach von allen Bösewichten eigentlich ihre Ursprungsgeschichte.
Ja, meine eigene Origin-Story.
Ja, eben. Und das finde ich halt auch so großartig an der kompletten Batman-Lore.
Eine Bösewichtin? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Die nicht ihre Origin-Story zu erzählen darf oder die irgendwie vorkommt. Und das sind doch, also insgesamt sind es 109 Episoden in der kompletten Serie. Das sind die ersten. Das ist jetzt wieder so ein Wibbly-Wobbly-Dingens. Also 65 Folgen ist die erste Staffel. Dann gibt es eine zweite Staffel, die allerdings dann schon den Titel der Adventures of Batman and Robin hat. Da kommt dann halt auch der Robin relativ oft vor. Da fährt man oder da sieht man eigentlich auch die Story, die man aus Batman nein, Blitzen, also nicht Batman Begins. Batman Forever.
Mhm.
Relativ ähnliche Story, die dann auch weitergeführt wird, wenn er Robin sich rächen will und so weiter und so fort. Dann The New Batman Adventures. Da kommt dann auch das erste Mal Batgirl vor. Also die wird schon vorher mal, also als Barbara Gordon gezeigt. Und also auch da hast du die Lore, die sich einfach weiterentwickelt. Und auch das DC Animated Universe, wo es dann später, ich glaube, es gab Justice League und Superman. Da gab es noch zwei Serien, die so quasi die Nachfolge irgendwo angetreten sind, aber einfach nie diesen Erfolg
erreicht haben. Nee, das gleiche
Level. Sie haben dann auch sehr ausgesourced und es war nicht mehr das Production Value da, es war nicht mehr das Team da. Das hat man dann auch schon sehr in der Qualität der Zeichnungen und der Folgen gemerkt. Und ja, das ist, also die Qualität von Batman The Animated Series schafft's heute kaum eine Serie, sage ich jetzt mal ganz frech, weil
Vor allem auch inhaltlich. Und weil ich hatte sogar die Origin-Story von Batman selber haben sie ja da eingearbeitet gehabt, wo du dann gesehen hast, wie er eigentlich
immer wieder, ja, und das dann auch
immer wieder Art
Weise, aber nie so jetzt, wie du sagst, okay, jetzt ist der vierte Batman-Film da und jetzt muss ich das schon wieder.
Genau.
Wirklich auf einer echt spannenden und emotionalen Ebene.
Du hast es immer, immer von neu. Ja. Und auch Alfred war so ein cooler Charakter auch.
Ja, Alfred, auf jeden Fall. Also, der war
super, wie sie den da gemacht hatten. Und das war einfach, das hat einfach alles gepasst. Und sie haben doch auch Harley Quinn, ist ja auch aus der Serie entsprungen.
Genau, Harley Quinn ist eben, ich glaube, da hattest du kurz ein technisches Gebrechen. Ich habe es erwähnt, ja, also die ist dadurch entstanden, dass die Synchronsprecherin von ihr, die Aline Sorkin, hat einen Sketch von Harley Quinn quasi gemacht, die Animator, schon wieder, die Zeichner, haben das mitbekommen und daraus ist dann die Harley Quinn entstanden, die wir bis heute kennen und sich halt weiterentwickelt hat, eben auch in den Batman Arkham Spielen und Serien, also
crazy.
Ja, also ja, einfach so
es ist viel, eine markante Serie hat. Die eben auch das Batman-Universum weiterentwickelt hat. Und es ist nicht nur einfach so eine, sie hat nicht einfach nur quasi Copy-Paste der Comic-Stories gemacht, sondern sie hat wirklich auch Charaktere, wie du auch Ari vorhin gemeint hast, eben eingeführt. Ja. Und das ist halt schon, das macht sie zu einem wichtigen Bestandteil des Batman-Universums.
Absolut.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich war irre froh, als ich gecheckt habe, die geht's auf Blu-ray, jawohl,
schauen,
in besserer Qualität als das, was da am Laptop läuft. Also, ich frage für einen Freund. Nein, also absolute Empfehlung, ich glaube, man hat's mitgekriegt bei meiner Begeisterung, was diese Serie betrifft, die hat mich einfach wirklich im Vergleich zu, auch wie gesagt, wir hatten schon andere Folgen, die mich begeistert haben, aber die sind halt auch alle, ich glaube, so auf einem Level der Begeisterung. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, die Serie zu schauen, do it. Ich glaube sogar auf Netflix ist die erste Staffel.
Ich wollte gerade sagen, sie ist sehen. Komplett neu. Sie ist jetzt komplett auf Netflix verfügbar.
Nein, eben nicht komplett. Ich glaube, es sind die ersten 63 oder 64 Folgen.
Achso, ich dachte, es ist komplett. Okay.
Nein, da fehlen Episoden. Deswegen war ich dann etwas enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, also allein schon die ersten 60 Folgen sich anzuschauen, sind es wert.
Weil war das letztes Jahr, wo sie die neue Batman-Serie auf Prime
den quasi geistigen Nachfolger davon
gemacht haben? Ja.
Genau, richtig. Lass es letztes Jahr gewesen sein, oder?
Es ging ja so stilistisch in dieselbe Richtung. Es sind nur 10 Folgen oder so. Es ging
ja aber es auch, also wenn dir die Animated Series gefallen hat, dann liebst du die auch. Weil sie haben sich richtig, wirklich... Ja, auf jeden Fall. Es sind auch wieder, lass mich jetzt lügen, aber ich glaube, es sind auch Leute vom Ursprungsteam dabei, die dann natürlich dann sehr.
Das könnte ich mir vorstellen. Haben. Also man hat, man merkt
die. Nein, aber auch wirklich sehr gut. Ist so quasi, lass mich lügen, aber so ich würde es am ersten bezeichnen, so Batman Year Zero.
So in die Richtung. Genau, in die Richtung. Ja, genau. Ja. Year Zero, das trifft's, ja.
Aber ja, also wie gesagt, wenn man die Chance hat, die Animated Series zu schauen, bitte tu das. Wenn ihr sie nicht kennt, zieht euch die Serie rein. Sie ist es. Es gibt wenige Folgen, wo ich sage, naja, okay. Gibt es natürlich auch, gerade bei 109 Folgen. Aber ich sage jetzt mal ganz frech, 100 davon sind es wert, gesehen zu werden.
Definitiv, ja.
Batman hat uns gezeigt, dass Zeichentrick düster, erwachsen und tiefgründig sein kann. Noch kaum war der Schatten des dunklen Ritters verklungen, erhob sich aus uralter Zeit eine neue Legende.
Oh. Ui. Here we go again.
Vor 1000 Jahren regierten Aberglaube und Schwert die Welt. Die Zeiten waren finster und voller Schrecken und Furcht. Es war das Zeitalter der Gargoyles. Am Tagers Stein, der Ritter der Nacht.
Oh ja, Gargoyles.
Was für eine Serie.
Wahnsinn.
Ja.
Aber bevor wir hören, was der liebe Sinan dazu sagt, habt ihr es geschaut?
Was heißt geschaut? Ich habe, das war so der Dings, Samstagnachmittag, so scheiße, geht die Serie endlich weiter? Und gerade in der deutschen oder in der österreichischen Ausstrahlung war er dann irgendwann so der Cliffhanger schlechthin und du wusstest nicht, was ist da jetzt passiert? Wann kommt denn die neue Folge? Wann wird die ausgestrahlt? Also das war dann immer so am Samstagnachmittag, immer so um 15 Uhr auf dem Fernseher sitzen, wie es weitergeht. Und nichts Schlimmeres gab es dann, als wenn es die erste Folge wieder war. Oder die Folge davor und du nicht wusstest, wie weitergeht. Und sowas wie Staffeln oder Seasons, das kannte ich doch nicht als Kind. Ja. Ich wusste nicht, was die von mir wollen. Wie es weitergeht.
Das stimmt, ja. Man hat den Anschluss also, nicht
die hab ich, die habe ich gesuchtet. War auch eine der ersten Serien, die ich, als Disney Plus kam, sofort wieder geschaut habe. Und sie ist gut gealtert. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja. Also viele Serien aus der Zeit oder viele, also im direkten Vergleich zum Beispiel zu, was nehme ich denn jetzt her? Chip und Chap, ich habe es geliebt.
Ja.
Aber jetzt das wiederzusehen ist so. Und dann siehst du Gargoyles und denkst, yeah, geil. Das ist immer noch so geil, wie es war. Und ja, also heißt gesuchtet, wie es nur geht.
Ja, eben genauso wie die Gummibärenbande. Und Gummibärenbande war ein Vorläufer für Gargoyles. Es ist eben, um es nochmal aufzunehmen, was ich vorhin gesagt habe, ich zerlege meine Einrichtung. Ja, braucht man nicht sagen. Auch eine sensationelle Serie. Adnan, was sagst du dazu?
Bei mir ging das so weit, dass ich dann immer auf Statuen geschaut habe und gewartet habe. Vielleicht ist da ein Gargoyle drin. Vielleicht warte ich bis Sonnenuntergang und dann passiert was.
Ja, natürlich.
Ich muss ja gestehen, und es passt ja perfekt. Ich muss da jetzt nur ganz, ganz kurz schauen, dass ich das jetzt noch Wort für Wort hinkrieg, weil ich meine, also vielleicht haben es die ein oder andere mitbekriegt, Ari und ich sind ja doch so ein bisschen D&D-Fans.
Ein bisschen.
Ja. Und ich habe es ja dann, also und dieser Intro-Text, also braucht man jetzt nicht groß drüber reden, allein schon die ersten Worte. Intro-Text, Deutsch.
Stimmt, die einleitenden Worte, gell? Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Aber die Musik. Und ja, genau. Ja. Geh weg da. So. Einfach nur die Erde. Vor 1000 Jahren regierten Aberglaube und Schwert die Welt. Die Zeiten waren finster und voller Schrecken und Furcht. Also, es wäre gelogen, wenn ich sage, und das waren die Intro-Worte für mein erstes D&D-Abenteuer. Ich habe es einfach beinhart geklaut. Weil ich weiß nicht, also diese vier Zeilen oder drei Zeilen, die haben sich so eingebrannt. Das war so ein geiles Intro. Ich konnte es einfach nicht verwenden. Ich glaube, da kam dann auch so dieser Tick so immer mehr in Richtung Fantasy und Dungeons & Dragons, weil es einfach, es passt halt auch wie die Faust aufs Auge. Allein die ganzen Shakespeare-Referenzen, die da drin vorkommen. Philosophische Fragen und einfach dieses Moderne trifft auf Mythologie und Superhelden in späteren
Folgen. Genau.
Ja.
Also wir hatten aber eigentlich.
Sollte man den Sinan einmal reden lassen drüber, oder?
Lass mal den Sinan reden.
Ja, hallo, grüß euch. Das ist jetzt für mich zumindest eine Premiere, da quasi im Nachhinein was aufzuzeichnen, was dann reingeschnitten wird. Vielen Dank, lieber Michi, dass du dir diese Arbeit machst. Ja, die Serie, die ihr euch nicht vorenthalten wollt und die jetzt quasi im Nachhinein aufzeichnet, ich weiß nicht, wie viele von euch die kennt haben, aber ich weiß, meine lieben Kolleginnen und Kollegen haben es kennt, kennen es immer nur und jeder von uns findet die einfach endgeil, träume jetzt behaupten, ohne euch da vor mir sitzen. Ist ganz weird, da jetzt einfach nur ins Mikro reinzusprechen und eigentlich eine Mimik da nicht dazu zu machen oder Reaktionen. Es geht um Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat sofort dieses Bild im Kopf, wo da Goliath als versteinerter Gargoyle auf den Zinnen von einer Burg sitzt und im Intro dann ausbricht. Da, 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 da. Und dann bricht er da aus und man sieht diese blitzweißen Augen. Ja, Gargoyles. Einfach nur geil. Ja, zum Ursprung und zur Entwicklung von Gargoyles. Gargoyles ist witzigerweise eine Disney-Serie. Diese Zeichentrickserie von Disney an einer Phase, wo Disney versucht hat, mal was Neues zu machen. Und der Mann oder die Person hinter dem Projekt war Greg Weisman. Der hat die Serie zunächst, also ursprünglich der Plan war, also ich habe da natürlich ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht, dass das Ganze als lustige Abenteuerserie gedacht war mit tierischer Hauptfiguren. Ja, natürlich was man gut an Disney verkaufen kann. Und erst aber durch das Interesse vom Studio hat sich das Projekt ein bisschen mehr umgewandelt und ist dramatischer und düsterer geworden in der Animation. Und 1994, als gestartet ist, war es sofort was absolut Einzigartiges. Diese Mischung aus Fantasy, Shakespeare, Drama in einer modernen Großstadt und diese Krimi-Aspekte, weil es ist ja immer irgendwie drum gegangen, den großen Bösewicht, der versucht irgendwie die Stadt New York zu beherrschen, den zu stoppen und seine kriminellen Machenschaften. Also es hat immer irgendwas Krimihaftes gehabt und die, aber zur Handlung kommen. Gargoyles war auf jeden Fall die erste Disney-Serie, die sich erstmals einen konsequent fortlaufenden Handlungsbogen gewidmet hat. Also wirklich, dass du sagst, es gab so eine Story, die sich von Anfang bis Ende episodisch erzählt hat. Das hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Und so hat sie die Serie, also die Zeichentrickserie, orientiert an Realserien, Dramaserien und Verzeihung, ich huste noch, an Anime-Formaten. Und die Produktion hat nicht sehr lang gedauert, 3 Jahre, wobei die dritte Staffel, die nennt man auch die Goliath Chronicles oder unter dem Titel ist zu finden, ehrlicherweise, ich habe überhaupt kein Bild zu dieser dritten Staffel. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Sie wird auch im Internet nicht sehr gelobt und eigentlich sogar eher verrissen. Und Fans von Gargoyles bezeichnen sie gerne als unkanonisch, weil es halt einfach nicht so gut war. Und eben, wie schon erwähnt, die Einflüsse der Serie selbst, die merkt man einfach durchwegs von Anfang bis Ende. Die europäische Mythologie, schottische Geschichte, klassische Literatur. Und ja, natürlich moderne Science-Fiction, speziell dann, wo der Bösewicht Thanatos, ich sage jetzt einfach mal seinen Namen, dann irgendwann seinen eigenen quasi Robo-Goliath-Suit, so eine Art Iron-Man-Suit, nur Goliath-Form bastelt, um Goliath endlich quasi Paroli bieten zu können. Ja, einfach nur, es ist alles dabei, was ein Nerd haben will. Fantasy, Sci-Fi, Und Krimi. Und das wie der Titel halt auch schon sagt, diese Wasserspeier, diese steinernen Ungeheuer, die im Mittelalter halt auf die Wände oben gesessen sind, zur Abwehr böser Geister. Ne? Sieht man ja heute nur auf die Wände sitzen. Ich versuche jetzt mal so ungefähr die Handlung, ich habe mir das so ein bisschen zusammengeschrieben, damit ich nicht komplett leer da sitze und ins Mikrofon einlabert. Also verzeiht mir, wenn es ein bisschen runtergelesen wirkt, aber ja, Handlung und Struktur halt von der Serie. Wir fangen an in Schottland des Jahres 994, also 1000 Jahre zuvor. Ein Clan Gargoyles beschützt ein Schloss und dessen Bewohner vor Invasoren. Also das sieht man im Intro, dass das im Mittelalter quasi ein Schloss überfallen wird. Und Verrat führt dazu, dass der Clan fast vollständig vernichtet wird. Und man sieht da im Intro dieser Serie quasi, wie verschiedene Gargoyle-Figuren zertrümmert werden. Übrig bleiben halt nur gewisse Mitglieder, die verflucht sind zu erwachen, wenn das Schloss oberhalb der Wolken errichtet wird. Was natürlich im Sinne des Mittelalters nie passieren würde. 1000 Jahre später kauft eben der Milliardär David Xanatos David Xanatos, die Ruine transportiert sie nach New York und baut das Schloss oben quasi auf seinem Wolkenkratzer oben drauf. Und dadurch wird der Fluch gebrochen. Man, mit dem hat vor 1000 Jahren keiner rechnen können, dass sowas geben wird. Und plötzlich erwachen die Gargoyles wieder im Jahr 1994 in einer komplett fremden Welt. Und fortan beschützen sie ja quasi dann ihre neue Heimat, allerdings im Verborgenen, weil, naja, du kannst ja nicht so einfach Gargoyle-Monster in New York rumspazieren lassen, für das sind die Menschen nicht bereit. Und ihr größter Verbündete, da sind wir bei diesem Krimi-Aspekt, ist eine Polizistin, Elisa Mazza, das ist so ein bisschen also irgendwie, ich kann mich erinnern, damals habe ich immer geglaubt, zwischen ihr und Goliath, da rennt irgendwas und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt irgendwo draußen Rule 34-Fan-Porn-Fiction, wo es die zwei treiben. Aber in der Serie ist es nur eine sehr intensive Freundschaft und Goliath fühlt sich ihr irgendwie verpflichtet, sie zu beschützen, für sie da zu sein und ihr halt zu helfen, die Kriminalität in der Stadt aufzuhalten. Der rote Faden durch die Serie ist eben genau das. Das Vertrauen, die Loyalität zwischen denen, aber es kommt da immer wieder Verrat ins Spiel, weil man im Laufe der Zeit tauchen auch alte Bekannte auf, die irgendwie verschollen waren und dann doch wiedergefunden wurden, auch andere Gargoyles. Die Serie an sich hat eben in dieser durchgehenden Handlung immer dieselben wiederkehrenden Feinde und wieder Allianzen und Konflikte und für diesen einen Handlungsstrang, der jetzt sich neu ergeben hat, muss man dann doch zusammenarbeiten. Aber man genau weiß, man wird irgendwann das Messer wieder in den Rücken kriegen. Speziell da, ich habe ihren Namen jetzt nicht parat, aber die alte Freundin, die alte Spusi von Goliath, Demona, glaube Demona, ja genau, Demona heißt es. Als die wieder auftaucht, der ist einfach nicht zu trauen. Und die dritte Staffel, wie gesagt, ich weiß von der gar nichts, die fokussiert sich anscheinend mehr auf abgeschlossene Episoden, also episodenweise moralische Lektionen und hat dadurch halt die Ernsthaftigkeit und die Tiefe und dieses grimmig Düstere verloren gehabt. Die Charaktere, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal genannt, im Zentrum der ganzen Handlung Goliath, der Anführer des Gargoyle-Clans, anfangs auch der einzige von denen, der einen Namen hat. Er ist weise, sehr stoisch und hat halt diese uralten Tugenden in sich, wirklich dieses Ehrgefühl, das Pflichtbewusstsein, das Schloss zu beschützen und sein Leben aufzuopfern in dieser Aufgabe. Ja, und die anderen fünf haben anfangs keine Namen, das sind einfach nur seine Clans-Mitglieder, die werden dann nach den Stadtteilen New Yorks benannt. Wir haben dann Hudson, Brooklyn, Lexington, Broadway und Bronx. Bronx ist halt dieser Hund, den habe ich immer voll gefeiert. Ich habe damals als Teen sogar einmal so einen Gargoyle-Hund gezeichnet, basierend auf Bronx. Na, aber die schauen auch alle anders aus. Wir haben Hudson, das ist der älteste von denen, der wirkt so ein bisschen wie der Opa, aber der war einmal der Anführer der Gargoyles und hat das quasi an Goliath abgetreten. Dann gibt es Brooklyn, der ist quasi so ein bisschen Goliaths rechte Hand, ein bisschen rebellisch, impulsiv, ja. Dann Lexington ist der Gescheite, der ist technisch begabt und hat ein sehr großes Interesse an der modernen Technologie. Er ist ja, glaube ich, der Jüngste, zumindest wirkt er wieder, ist es schwer zu sagen, ob es da ein Alter gibt, aber er ist ja der quasi so, der hat so die Flügel, quasi die Spannen bei ihm von den Beinen zu den Händen, wie bei so einem Flughörnchen, so ungefähr. So sind seine Flügel. Brooklyn, ich weiß nicht, ob ihr das nur vor Augen habt, Brooklyn ist so ein bisschen der bräunlich-rötliche, sagt jetzt gerade der Farbenblinde. Der hat ein bisschen so ein längeres Gesicht. Und dann gibt es noch Broadway, der Dicke. Broadway ist so hellgrün. Ach, bitte, ich bin farbenblind. Er ist, glaube ich, hellgrün, türkisisch, keine Ahnung was, aber das ist so der Dicke, der mag lustig und eher gutes Essen und so weiter, so wie man halt früher dicke Leute zeichnet hat. Und dann eben Elisa Mazza, die Polizistin, die hat eine enge emotionale Bindung zu Goliath, eben die zwei sind, ich würde es wirklich als Beziehung bezeichnen, also so eine romantische Beziehung, aber ich kann mich nicht erinnern, ob es zwischen die zwei je geknackt hat. Und die größte Gegenspielerin von Goliath neben Xanatos ist halt Demona. Das ist seine Ex, die wütende Ex. Sie ist eine von den komplizierteren Figuren, weil sie ja natürlich total wütend ist und sich verraten fühlt von Goliath und sich davon auch viel treiben lässt. Und sie hasst die Menschen, weil es damals so viel Gargoyles getötet haben, vernichtet haben und so weiter. Also ja, das da ist viel passiert und die lässt von dem nicht los, auch wenn sie sich ab und zu mit Goliath verbindet. Ja, wir haben witzigerweise sehr tolle Synchronsprecher im Original und zwar mit einem anderen Franchise, Überschneidung, ganz viele der originalen Synchronsprecher sind aus dem Star Trek-Universum. Darunter Keith David, der Goliath gesprochen hat, wobei ich jetzt nicht genau weiß, woher der aus Star Trek ist. Er sagt mir vom Namen nichts, die anderen wiederum, die kenne ich alle. Wir haben Marina Sirtis, die Demona spricht, die kennt man aus Star Trek The Next Generation, das ist Commander Dana Troy. Dann haben wir Jonathan Frakes als Xanatos, Commander Riker, ich hatte ja das Vergnügen, den lieben Herrn interviewen zu dürfen. Ganz ein lieber Mensch, ganz ein lustiger Kerl. Und dann gab es noch Gastrollen von Michael Dorn, das ist Commander Worf, Brent Spiner, Commander Data, LeVar Burton, Jordi LaForge. Also ganz viel Star Wars Leute haben da in der Originalsynchro gesprochen. In unserer deutschen Synchro allerdings gibt es zwar wirklich bemerkenswerte Namen, also Namen, die herausstechen. Ich meine, abgesehen von natürlich Xanatos, der gesprochen wurde von vom Originalsynchronsprecher von Jonathan Frakes, natürlich, derselbe, der Jonathan Frakes immer gesprochen hat, der hat natürlich da auch Xanatos gesprochen. Den kennt man allerdings auch als die Stimme von deutschen MacGyver oder Richard Dean Anderson, was auch immer er gespielt hat. Aber wer hat Goliath gesprochen? Auch Goliaths Stimme kennen wir gut. Goliaths Synchronsprecher ist niemand anderer als Thomas Fritsch, der Synchronsprecher von Jeremy Irons. Den kennen wir aus unter anderem Stirb langsam 3. Aber ich glaube, am bekanntesten ist er als die Stimme von Scar im König der Löwen. Ja, derselbe Synchronsprecher, der Scar gesprochen und gesungen hat, hat uns Goliath gemacht. Finde ich mega geil, weil damals schon die Stimme, also Goliath hat die perfekte Stimme gehabt für diese Würde, die er hat. Und das finde ich auch, hat Jeremy Irons allein durch die Synchronstimme, die deutsche. Ich bin kein Fan der deutschen Synchro, ehrlicherweise, ich schaue lieber Original, aber wir haben eine sehr gute deutsche Synchro und das ist einer der besten Synchronsprecher, weil er diese Würde, die Jeremy Irons ausstrahlt in seinen Rollen, die macht er richtig, richtig gut. Ja. Anzumerken oder wirklich bemerkenswert an der Serie ist diese tiefe philosophische und literarische Komponente, die da also wirklich die Serie durchzieht. Moralisch, ethnisch, philosophische, das sind Fragen über Fragen, die thematisieren Rassismus und Ausgrenzung, Vorurteile, die eigene Identität, weil die Gargoyles sich da quasi neu selbst finden müssen in einer Welt, in die sie zeitlich und gedanklich gar nicht immer einpassen. Und diese Andersartigkeit in dieser Welt. Die Gargoyles werden ständig missverstanden, sie werden bekämpft und gejagt in New York, weil sie ja Monster sind, obwohl sie eigentlich nicht nur die Stadt beschützen, sondern selber in dieser Stadt Schutz suchen. Und entsprechend würde ich behaupten, dass die Gargoyles, abgesehen jetzt von dieser dritten Staffel, die ich nicht kenne, mit diesen ersten zwei Staffeln definitiv eine Zeichentrickserie ist, die man heute noch schauen könnte. Und literarisch, wenn man jetzt von der Philosophie wegging, das Gargoyles schaut sich wie ein Shakespeare-Zeichentrick. Man hat dieses Gefühl, man hat ein richtiges Shakespeare-Drama da passieren. Ich meine, es tauchen auch Figuren wie Macbeth auf, so ist es ja nicht. Und ganz oft auch so mythische oder mythologische Aspekte aus Zeiten Shakespeares oder aus quasi direkt Shakespeares Dramen. Und ich habe vorher schon gesagt, Verrat, Macht und so weiter, das schreit förmlich Shakespeare. Schuld und Sühne, ja. Und gerade so tragische Figuren wie Demona, die eigentlich ihrer Liebe nachschmachtet, aber von ihrem Hass zerfressen ist, ich glaube, William Shakespeare hätte es nicht besser schreiben können. Man, ja, ist jetzt übertrieben auf eine Zeichentrickserie aufgemünzt. Aber alles in allem, man merkt halt schon diese tiefe literarische Note. Ich meine, allein wenn man sich auch den Bösewicht Xanatos anschaut, ich habe den gleichermaßen verteufelt, weil ich gewusst habe, er ist der Böse, aber er war nachvollziehbar. Man hat ihn verstehen können und er war total charismatisch und hat halt Vollgas manipuliert, um quasi die Stadt einzunehmen. Also es war für die Zeit eigentlich und für einen Zeichentrick eine verdammt geile Bösewichtsfigur. Ja. Ich habe mir natürlich ein paar Trivias und Fun Facts ausgeschrieben. Die ursprüngliche Idee war halt eine lustige Kinderserie mit tierischen Figuren. Die Serie ist der Zensur zum Opfer gefallen. Die Folge Deadly Force wurde wegen realistischer Darstellung von Waffengewalt in den USA zensiert. Okay. Nämlich in den USA wegen Waffengewalt. Das ist geil. Gargoyles im Shakespeare-Kosmos, sie haben integrierte Shakespeare-Figuren wie Oberon, Titania, Macbeth und Puck auf ganz kreative Weise mit eingespielt. Also Macbeth ist nicht der Einzige, der da mit auftaucht. Echte Mythologie ist auch eine wichtige Rolle. Neben Shakespeare wurden auch Elemente aus der nordischen, keltischen und afrikanischen Mythologie eingebaut. Und nach dem Serienende wurden mehrere Comic-Reihen veröffentlicht, die an die Originalstory anknüpfen. Und es gab im Jahr 2023 eine Live-Action-Serie für Disney Plus angekündigt. Davon wusste ich allerdings gar nichts. Und habe in meiner Recherche jetzt nicht wirklich viel rauskriegen können. Aber ehrlicherweise muss ich gestehen, ich traue mich nicht recherchieren, weil ja, Disney und Live-Action-Reboots, das... Ich will's, glaube ich, gar nicht sehen. Mir hat gereicht, dass ich diese Gargoyles Fun Facts, Interesting Things gesucht habe. Mir hat die Schlagzeile genügt. Ich wollte gar nicht mehr wissen, weil die Live-Action-Reboots von Disney einfach scheiße sind. Ja, obwohl Gargoyles nur 3 Jahre grand ist, ist ultra schnell zum Kult worden. Fans liebten die Serie für die Tiefe, die Ernsthaftigkeit und die auch ungewöhnlich hohe Qualität für seine Zeit, für Storytelling, Charakterdesign. Selbst Kritiker haben ganz oft die Serie mit Batman, der Animated Series, legendärer Klass, wird vermutlich da früher oder später in unserem Format auftauchen. Das sind halt zwar so Zeichentrickserien, die sich als Zeichentrick ja an Kinder und Jugendliche wenden, aber mit den Themen und der Darstellung einfach selbst Erwachsene abholen können. Und ja, bis heute hat Gargoyles eine riesen Fan-Community oder sehr treue Fan-Communities weltweit und das Fandom ist aktiv und erhalten. Und ganz ehrlich, wenn ihr die Serie nicht kennt, auf den Schwingen der Gerechtigkeit, es war und ist ein Meilenstein in der Animationslandschaft. Es ist visuelle Brillanz für seine Zeit, literarische Tiefe und so viel moralische Relevanz. Sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Es ist gezeichnet für Kinder mit Action und Monstern. Es ist Drama und Tiefe für Erwachsene. Und wenn ihr Fans seid, dann wisst ihr, dass diese Serie eine absolute Legende ist. Und ja, wenn die Serie ruhig nur mehr Staffeln gehabt hätte, ich glaube, da hätte sich keiner beschwert. Ja, das waren meine 20 Minuten zum Thema Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Danke, Michi, fürs Reinschneiden. Euch alle nur viel Spaß beim Rest von der Episode. Oder falls das der Schluss sein sollte, danke fürs Zuhören.
Na, wir hatten es eigentlich schon schön in unserer Kindheit mit den Serien, die wir hatten und wie sie uns geprägt haben und so weiter. Vor allem auch die Zeichenart der ganzen Serien. Weil zu unserer Zeit wurden sie ja doch noch händisch gemacht.
Händisch gemacht, ja, voll.
Und das ist halt einfach eine Kunst für sich.
Das stimmt.
Wenn du dir jetzt die ganzen animierten Biene Maya und Tom und Jerry und so anschaust, das ist das Gleiche. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Da geht einfach so viel Liebe und so viel Hingabe einfach verloren.
Das stimmt. Ich habe vor kurzem, glaube ich, die neuere Version von Inspector Gadget gesehen.
Oh, na.
Ach, das ist furchtbar.
Inspector Gadget stimmt. Das mache ich jetzt nicht.
Das steht auch auf meiner Liste.
Dips, Dips, ja, ich hab's zuerst gesagt.
Ja, ja, das ist zuerst.
Wow, das habe ich gern gehört.
Also, wer hat das nicht gern geschaut? Ist auch jetzt wieder so, nicht, also, jetzt Originalserien technisch gesehen, nicht ganz so gut gealtert. Ja. Aber nichtsdestotrotz Helden der Kindheit.
Ja, absolut.
Da gab es sogar einen Film.
Über den reden wir nicht.
Oder sogar zwei. Ich weiß gar nicht mehr.
Ja. Ich glaube, es gab zwei Filme.
Es gab sogar zwei, gell? Mhm.
Ja, Disney hat nicht immer gute Ideen gehabt.
Ja, schreibt uns am besten, was eure Nostalgie-Serien sind. Und wir wollen auch ein bisschen wissen, was du dir so angeschaut hast als Kind. Also schreibe uns über unsere Socials oder per Mail und wir hören uns das nächste Mal wieder für eine nächste Nostalgie-Serie. Mit dabei war diesmal und wird hoffentlich wieder sein, der liebe Adnan.
Servus.
Und ich habe viele Michis, aber einer meiner Lieblings-Michis in meinem Leben.
Einen wunderschönen restlichen.
Und ich bin die Ari. Schönen Tag, Abend, whatever. Bussi und Baba.
Ich hüpfe jetzt in den Wald.
Boing, boing, boing.